Hallo und herzlich willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Wie so viele Folgen entsteht diese auf der jährlichen Konferenz. Das ist Netzpolitik. Wir sind hier in der Volksbühne am Freitag, den 21. September und nutzen die Möglichkeit, mit den vielen tollen Menschen, die wir hier haben in unserem Programm, auch noch ein bisschen im Hintergrund zu sprechen und ein bisschen ausführlicher, die Talks sind eher kurz, 20 Minuten oder 30 Minuten, ein bisschen ausführlicher zu sprechen über die Themen. Und ich freue mich sehr, mein Name ist Ingo Dachwitz, ich freue mich sehr, dass ich hier sitze mit Friederike Kaltheuner von Privacy International.
Hallo.
Wolfi Christel, Privacy-Forscher aus Wien und Florian Glatzner vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Hallo.
Hi. Ihr habt alle Talks gehalten auf der Konferenz. Wollt ihr einmal kurz sagen, worüber ihr gesprochen habt, wirklich so in zwei, drei Sätzen? Wolfi, willst du anfangen?
Ja, ja. Na, ich habe versucht, aus meiner Sicht nochmal diese Ökonomie, diese Überwachungsökonomie, die entstanden ist, vor allem in den letzten 10 Jahren, die kommerzielle Datenindustrie darzustellen, und zwar nicht nur fokussiert auf Facebook oder Google oder irgendwelche Datenhandelsfirmen, sondern ich habe mir versucht, wirklich die gesamte Wirtschaft anzusehen, wie da die Wertschöpfungskette ist, und habe dann versucht, ein paar Dinge irgendwie, die ich mir im letzten Jahr überlegt habe, einzubringen, die mir wichtig erscheinen, Aspekte, und habe dann versucht, Lösungsvorschläge zusammenzufassen, im Endeffekt sozusagen, die natürlich dann irgendwann alle Probleme lösen.
Mhm. Friederike, worüber hast du gesprochen?
Wir schauen uns gerade an, wie wir Datenhändler, aber auch Firmen im AdTech-Bereich, also Tracker etc., mithilfe der DSGVO zur Rechenschaft ziehen können. Und im Vortrag ging es erstmal darum, warum wir das überhaupt tun, warum das wichtig ist. Und wir haben angefangen mit dem Beispiel Cambridge Analytica in Nigeria, weil ich immer finde, durch unsere internationale Arbeit in Ländern, wo es sehr wenig Gesetze gibt, wird nochmal ganz klar eindeutig, was der Sinn der Gesetze ist und warum es wichtig ist.
Mhm. Florian?
In meinem Vortrag ging es um den aktuellen Stand der E-Privacy-Verordnung, die ja seit einigen Jahren in Brüssel diskutiert wird und die für den besonders sensiblen Bereich der elektronischen Kommunikation nochmals besonders detaillierte und strengere Regelungen festlegen soll. Und dieser Prozess ist jetzt leider etwas ins Stocken geraten im Rat, und da habe ich den aktuellen Stand dargestellt.
Wir werden darauf zu sprechen kommen. Ich freue mich riesig, dass ich so viel Perspektive hier zusammenbekommen habe für diesen Podcast. Entsprechend eurer Expertise geht es heute in dieser Runde, in diesem Podcast, um die Zukunft der Datenpolitik oder Datenschutzpolitik, so habe ich es mal genannt. Wir wollen einsteigen, zwar schon noch mal ein bisschen kurz über den Status quo reden, aber dann soll es tatsächlich darum gehen, aus zivilgesellschaftlicher Perspektive so ein bisschen in die Zukunft zu blicken und zu sagen, was tut jetzt eigentlich Not? Wenn wir mal auf Europa gucken, gibt es mit der Datenschutzgrundverordnung, die seit dem 25. Mai wirksam ist, eben ein Gesetz, das nach wie vor umstritten ist, und über dessen Wirksamkeit wir auch reden werden hier heute. Gleichzeitig sehen wir auf deutscher Ebene beispielsweise oder auch auf europäischer Ebene die E-Privacy-Verordnung, die noch in Verhandlung ist. Florian hat sie eben schon erwähnt. Und auf deutscher Ebene tut sich auch einiges. Die Bundesregierung hat eine Datenethikkommission eingesetzt. Helge Braun, der Kanzleramtsminister, hat in einem Interview gesagt, die soll nicht weniger machen, als eine Neuordnung des Datenrechts vorzuschlagen. Ja. Manche erinnern sich an die Initiativen aus dem Verkehrs- und Infrastrukturministerium in Deutschland für die Einführung eines Eigentumsrechts an Daten, eines Dateneigentumsrechts. Also es ist ein politisches Feld, auf dem extrem viel in Bewegung ist, auf dem extrem viel los ist und das eben aus zivilgesellschaftlicher Perspektive extrem wichtig ist, aus netzpolitischer Perspektive, und darum diese Runde. Lasst uns doch mal einsteigen mit so ein bisschen Status quo. Es ist jetzt tatsächlich fast genau ein halbes Jahr her, dass der Guardian veröffentlicht hat, die Leaks oder die Informationen des Whistleblowers Chris Wiley zum Verhalten von Cambridge Analytica und Facebook. Was können wir ein halbes Jahr später sagen? Was hat dieser Skandal, der es ja wirklich war, der die Öffentlichkeit erschüttert hat, was ist davon geblieben? Was hat sich eigentlich getan seitdem?
Naja, was ich interessant finde, Vor allen Dingen in den USA habe ich schon den Eindruck, dass das zu einer Diskursverschiebung geführt hat. Es geht nicht mehr nur um Privatsphäre als etwas ganz Individualistisches, meine Privatsphäre, meine Daten, sondern es geht auch um die Frage, was heißt das denn eigentlich für eine Gesellschaft oder eine Demokratie, in der die Datenökonomie völlig unterreguliert ist, was in den USA leider der Fall ist. Mhm. Und ich finde, das ist signifikant. Noch vor ein paar Jahren war die Idee, dass man in den USA jetzt bespricht, ob es ein Datengesetz, ein neues Datengesetz geben soll, völlig abstrus. Und das ist schon eine wichtige Veränderung. Mhm. Was auch wichtig ist in England, die englische Datenschutzbehörde, die Information Commissioner's Office, ist immer noch nicht fertig mit ihren Untersuchungen des Skandals in England. Und es wurde ein Zwischenbericht veröffentlicht und der ist schon ziemlich drastisch gewesen. Mhm. Es gab eine ganze Reihe von regulatorischen Maßnahmen. Es wurden Geldstrafen verhängt. Und was ich an diesem Bericht besonders interessant finde, ist das Ausmaß des Skandals. Also in diesem Bericht geht es um die Nutzung von personenbezogenen Daten für die politische Einflussnahme. In dem Bericht tauchen aber Datenhändler vor, es geht um Universitäten, es geht auch um einen Elternblock taucht vor, es geht Kredit, wie nennt man das auf Deutsch, Credit Referencing Agencies, was eigentlich nur zeigt, so sieht die Datenökonomie heute aus. Mhm. Ein Elternblock sammelt Daten über werdende Mütter und die Labour-Partei kauft die Daten.
Mhm. Eine Million.
Million, genau.
Über eine Million werdende Mütter.
Mhm. Und das ist nicht, es geht nicht darum, wie einzelne Akteure Daten missbrauchen, sondern es ist ein ganz systemisches Problem.
Ja, und ich glaube überhaupt, man muss trennen mal zwischen quasi Datensicherheit und Datenschutz, wo es quasi um den Schutz von Menschen vor dem Missbrauch ihrer Daten geht, der vielleicht für kommerzielle Zwecke gemacht wird. Datensicherheit ist für mich ein anderes Thema. Und ich finde, ich sehe das so ähnlich, wie du das zusammengefasst hast, vor allem, dass wir dadurch sehen, dass viele andere Teile der Datenökonomie davor kommen und auch quasi ins Licht der Öffentlichkeit geraten, aber ich muss trotzdem gestehen, dass es mir teilweise noch zu wenig ist, also es ist zu viel auf Cambridge Analytica und auf Trump und Brexit fokussiert worden und alles andere interessiert eigentlich dann schon niemanden, ich erlebe das sehr oft so. Und ich finde, nach einem halben Jahr am Anfang war ganz viel Thematisierung. Plötzlich wollten Journalisten und Journalistinnen über alle möglichen Datenfirmen reden. Das war dann nach 3 Wochen wieder vorbei.
Ich stimme dir da vollkommen zu. Also ich sehe das auch genau als das Problem, dass diese ganze Debatte sich jetzt sehr viel um Wahlbeeinflussung und demokratischen Prozess und so weiter dreht. Was unheimlich wichtig ist, versteht mich nicht falsch, aber ich finde, gerade dieser Fall hat nochmal gezeigt, was das für, ich sag mal, Manipulationsinstrumente sind und welche Macht man mit den Daten auf Personen ausüben kann, beziehungsweise wie man sie in gewisse Richtungen drängen kann, ohne dass die Leute das nicht merken. Und das ist ja eben nicht nur auf Wahlentscheidungen, kann man nicht nur darauf beziehen, sondern man kann es halt auch noch viel breiter sehen. Und diese breitere Debatte, das ist das, was mir jetzt leider ein bisschen gefehlt hat.
Also wenn man wirklich so weit geht, also es geht ja nicht nur um, wie Online-Werbung quasi vielleicht politisch oder kommerziell eingesetzt wird, sondern auf viel grundsätzlichere Ebene. Wir haben digitale Umgebungen, die werden von Firmen kontrolliert, die dringen sehr weit in unseren Alltag ein, die formen unsere Wahrnehmung, unsere sozialen Beziehungen, alles Mögliche. Und wenn ich jetzt diese Technologien habe, also diese Umgebungen habe, die Firmen kontrollieren, dann habe ich Daten auf individueller Ebene, da können die Firmen dauernd testen, wie wir uns verhalten und das vermessen im Nachhinein wieder. Das ist einfach eine, ja, damit kann man unglaublich mächtig das Verhalten, ich will jetzt nicht die Manipulation immer sagen, aber das Verhalten prägen von Leuten.
Also ich stimme ihm zu, es geht natürlich überhaupt nicht nur um Wahlen und der enge Fokus darauf ist unglaublich problematisch. Trotzdem finde ich es wichtig, dass dieser Skandal Menschen für diese Thematik mobilisiert hat, die vorher nicht darüber nachgedacht haben. Oh, eine Durchsage. Zeit für das
digitale TRZ und den Shabu Club. Also wie gesagt, wir sitzen gerade in der Künstlergarderobe in der Volksbühne hinten unten in so einem kleinen Kabuff und da kommt wohl ab und zu mal so eine Durchsage, die uns nicht weiter stören muss.
Das macht das ja sehr lebendig.
Also ich glaube, wir reden mit Journalisten, mit denen wir vorher nicht gesprochen haben und auch so in Gesprächen in der Bar. wenn ich mich Leute fragen, was ich mache, ist die Reaktion, die hat sich verändert drauf. Mhm, ja. Und das finde ich wichtig. Und die Idee, für mich sind politische Parteien immer nur ein Beispiel von irgendwelchen Akteuren, die sich Zugriff auf hochsensible Daten verschaffen können. Das können auch ausländische Regierungen sein, ohne jetzt die den USA-Russland-Fokus natürlich auch problematisch. Das kann alle möglichen sein. Und gerade deswegen nochmal, um auf das Thema Datenhändler zurückzukommen, deswegen, das ist einer der Gründe, warum wir uns gerade auf diesen Sektor fokussieren, weil wir eben auch sehen, dass auch zum Beispiel in England der öffentliche Sektor sehr eng mit Datenhändlern zusammenarbeitet, um zum Beispiel Modelle zu entwickeln, die vorhersagen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand vom Kindesmissbrauch betroffen ist. Das sind alles Dinge, die werden nicht immer aus bösen Absichten benutzt. Ja. Trotzdem, in dem Moment, in dem Menschen verstehen, was mit Daten passiert, finden sie es sehr unangenehm.
Also ich glaube auch, dass sich hier die Debatten in den unterschiedlichen Staaten etwas unterschiedlich hier entwickelt haben oder auch die Reaktion auf den Skandal. Also wie du am Anfang sagtest, gerade jetzt, dass es in den USA Bewegung gibt, das ist halt was total Neues und das ist was hier durchgekommen ist. Und da ist natürlich ein enormer Vorsprung sozusagen im Diskurs. Hier in Deutschland sehe ich das halt leider nicht ganz so stark, dass es nicht ganz so den Aufwind gegeben hat. Und auf EU-Ebene muss ich sagen, leider auch nicht. Also jetzt E-Privacy-Verordnung, da war das einfach so schnell verhallt und jetzt juckt da Cambridge Analytica schon keinen mehr. Also das ist schon ein bisschen traurig.
Ich kann ja mal für die deutschsprachige Öffentlichkeit sagen, also als jemand, der irgendwie relativ häufig Texte dazu veröffentlicht, dass es tatsächlich eben natürlich auch so ist, dass am besten es funktioniert, wenn wir halt über die großen, wenn wir über Google und Facebook sprechen, ne? Dann, da gibt's halt, das sind leider Öffentlichkeitsdynamiken, und es aber eben nach wie vor eben so viel gibt, was nicht nachvollziehbar ist, ja, und was auch sich weit weg anfühlt für die Menschen, für die meisten Menschen, ja, okay, ich werde klassifiziert, ich werde bewertet, ne?
Ja, also ich glaube, es geht schon viel um die eigene Betroffenheit, nicht? Deswegen ist vielleicht auch der Diskurs unterschiedlich, weil hier war es am Anfang, also in Deutschland, am Anfang ganz große Aufregung, bis dann irgendwie klar kam, gut, okay, aus Deutschland sind vielleicht gar nicht so viele betroffen und es ist eher in den USA und so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze abgeschwächt. Deswegen glaube ich, dass in Großbritannien und in den USA halt die eigene Betroffenheit, entweder ich war dabei oder ich hätte leicht dabei sein können, nochmal anders ist.
Aber als jemand, ich bin persönlich betroffen, meine Daten wurden dann Cambridge Analytica weitergegeben und für, ich glaube, 6 oder 7 Cent verkauft.
Du hast dieses Quiz gemacht?
Nee, die meisten Leute haben ja das Quiz nicht gemacht, sondern eine Freundin. Ich weiß auch wer. Ich habe es Aber das Interessante ist auch, es gibt jetzt eine Reihe von Klagen, auch um Schadensersatz etc. Und ich habe mich in dem Kontext auch damit auseinandergesetzt. Ich bin betroffen, aber was heißt das denn, betroffen zu sein? Wie betroffen fühle ich mich als jemand, der auch sehr viel über das Thema weiß. Und die ganze, deswegen, die individuelle Ebene finde ich eigentlich nicht so interessant. Da wurden jetzt in meinem Fall, es ging jetzt nicht um meine E-Mails, es ging nicht um meine Nachrichten, die Daten, die da geteilt wurden. Das ist natürlich problematisch, ich ärgere mich darüber sehr. Aber ich fühle mich auch nicht am Boden zerstört. Mich interessiert wirklich mehr die gesellschaftliche Ebene. Was heißt das, dass die Labour Party eine Liste von 1 Million werdenden Mütter hat? Und was passiert damit nach der Wahl? Also, und das, es geht wirklich um das Machtverhältnis zwischen Parteien, Wählern, dem Staat, Firmen. Das finde ich eigentlich viel wichtiger. Und gerade in Zeiten von Trump, wo sich dieses, ja, Machtverhältnisse sowieso gerade irgendwie verschieben.
Genau, das sind jetzt ja quasi zwei unterschiedliche Sachen, über die wir reden. Die individuelle Ebene wird, finde ich, da interessant, wo es darum geht, in der Gesellschaft eine Debatte zu fördern. Also ich glaube, für viele Leute wird es interessanter, solche Artikel zu lesen und so weiter, wenn sie betroffen sind. Aber natürlich, die großen Fragen, die du stellst, das sind eigentlich die Fragen, wo es im Kern in den allermeisten Fällen viel mehr geht. Also bei den allermeisten Datenmissbrauch, sage ich mal, ist es auf individueller Ebene ist nicht der Schaden sonderlich groß. Aber wenn es darum geht, eben eine Gesellschaft zu lenken, dann sprechen wir direkt auf ganz anderen Dimensionen.
Ja, vor allem, ja, und ganz grundsätzlich, die meisten Leute, und das ist auch kein Wunder, wenn man von Privatsphäre spricht, dann haben Sie ein Verständnis davon, dass eigentlich hauptsächlich die interpersonelle Ebene betrifft? Man kann sich vorstellen, unter Privatsphäre, ich schütze meine Privatsphäre vor meinen Nachbarn, vor meinen Eltern, vor meinen Kindern, vor Leuten aus meinem früheren Leben oder so. Mit großen Institutionen oder kommerziellen Playern oder undurchsichtigen Netzwerken von hunderten von Firmen, von denen wir nicht mal wirklich was wissen, da habe ich keine Beziehung zu denen, da habe ich überhaupt keinen Begriff von Privatsphäre. Was heißt das, wenn die auf meine Daten zugreifen und das in ein kompliziertes Räderwerk einfließt, das dann verschiedenste Dinge damit macht, mit langer Zeitverzögerung, von denen ich am Ende vielleicht auch nicht mal was mitbekomme, aber trotzdem Auswirkungen hat. Also ich glaube, vielleicht ist natürlich da auch das Wort und das Konzept Privatsphäre teilweise problematisch, weil es einfach um viel mehr geht. Mhm. Als nur Privatsphäre.
Mhm. Also Privacy auf Englisch hört sich ganz anders an als Privatsphäre. Ja. Es geht nicht um was Räumliches, sondern es ist viel abstrakter. Ich wollte noch etwas sagen, ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als ob es überhaupt keinen Schaden auf der individuellen Ebene gibt, sondern mein Eindruck ist, dass es eben besonders risikobehaftete Anwendungen ganz häufig auch an Bevölkerungsgruppen getestet werden, die sowieso schon marginalisiert sind. Und in vielen Aspekten gehöre ich nicht dazu. Und das finde ich aber wichtig. Ich kann mich trotzdem auch, ich kann mich trotzdem darüber ärgern und ich kann sagen, dass aus Gerechtigkeitsgründen ist das nicht in Ordnung. Und um nochmal ein Beispiel aus England zu finden. Die Polizei, die London Metropolitan Police, hat eine Gang Matrix. Das ist ein Werkzeug, das quasi einen Score errechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand Mitglied einer Gang ist. Die Leute wissen nicht, ob sie auf dieser Liste sind. Die Mehrheit der Leute auf der Liste sind junge, schwarze Männer. Und ein Bericht von Amnesty legt nahe, dass die Kriterien, die dazu führen, dass man auf der Liste sind, auch manchmal einfach nur der Musikgeschmack sein kann. Die Daten werden dann geteilt mit dem Arbeitsamt etc. Also das sind, glaube ich, die, wenn wir über den Status quo reden, das sind die Fälle, die mich ärgern und das sind die Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Nicht meine abstrakte Privatsphäre, zwangsläufig nur.
Dieses Spannungsfeld von einer Relevanz auf der individuellen und aber eben auf der kollektiven, auf der gesellschaftlichen Ebene ist natürlich für den Diskurs eine Herausforderung, gerade auch für den Aktivismus, ja, weil natürlich irgendwie ist der Appeal irgendwie ein bisschen leichter ist, irgendwie Privatsphäre ist, oder können bestimmt jedenfalls was mit anfangen, kann ich jetzt als jemand sagen, der irgendwie viel dazu publiziert, dann wissen Leute immer sofort, worum es geht, das erlebt ihr sicherlich auch, zumindest haben sie irgendwie eine gewisse Ahnung. Ich würde jetzt aber gerne mal nicht so über diese Diskursebene sprechen, sondern tatsächlich auf der politischen und auf der regulatorischen Ebene bleiben. Habt ihr denn das Gefühl, dass beispielsweise, dass die Gesetze, die wir haben, jetzt namentlich mal die Datenschutzgrundverordnung, genau diese Dimension genug adressieren eigentlich, dass es letztendlich um das Externalitäten, um gesellschaftliche Fragen, das Funktionieren der Demokratie, das Verhältnis von Individuen zu Organisationen und so weiter. Habt ihr das Gefühl, dass es genug adressiert wird?
Also ich denke, die Datenschutzgrundverordnung muss sich noch beweisen. Es ist ein bisschen kurz, finde ich, um jetzt schon ein Resümee zu ziehen. Deswegen finde ich es auf der einen Seite auch gut, dass es 2020 eine Evaluation geben soll. Auf der anderen Seite befürchte ich, dass viele der positiven Effekte langfristiger sind als bis dahin und da noch gar nicht auftreten. Also beispielsweise, wenn man jetzt die Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung sich anschaut, dann sind jetzt ja durchaus die Möglichkeiten erweitert worden, beispielsweise für NGOs, und gleichzeitig wurden Durchsetzungsrechte der Datenschutzaufsichtsbehörden gestärkt. Das alles dauert aber halt, wenn man es ernsthaft durchsetzen will, mehrere Jahre. Ich meine, Max Schrems hat ja vorhin dargestellt, er rechnet mit 15 Jahren mit seiner einen Beschwerde, bis dann irgendwann mal das finale Urteil gibt. Und das ist halt wirklich ein großes Problem, weil so lange wird es dann dauern, bis Praktiken sozusagen, die jetzt angewendet werden, die aber der Datenschutzgrundverordnung widersprechen, dann letztendlich tatsächlich aus dem Weg geräumt sind.
Und die sich aber womöglich in 5 oder 10 Jahren schon wieder ganz woanders hin entwickelt haben, gemorpht haben.
Genau. Und insofern bin ich gespannt, wie es sich entwickelt. Ich finde die Datenschutzgrundverordnung einen Schritt in die richtige Richtung. Sie hat durchaus Schwächen. Sie eine Evaluation, da kann man sicher auch durchaus nochmal Verbesserungen einbringen, aber ich glaube, viele Vorteile sind halt sehr langfristig.
Über die Unklarheiten würde ich tatsächlich gleich nochmal sprechen wollen und sozusagen die Auslegungsfragen, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen, aber ich will nochmal so ein bisschen grundsätzlicher, einer der Vorwürfe, den man der Datenschutzgrundverordnung ja gemacht wird, ist, dass tatsächlich dieser individualistische Ansatz dort eben sehr handlungsleitend ist, ja, dieses meine Daten gehören mir, du kannst selber irgendwie Auskunft stellen, Auskunft ersuchen, musst aber eben selber dann doch die Kontrolle haben als Individuum und musst dich da selber darum kümmern, ja.
Ich würde das sogar noch stärker formulieren, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist, so wie du vorher gefragt hast, im Verhältnis zwischen uns und all diesen Firmen und Praktiken, ob die Datenschutzgrundverordnung und die aktuelle Gesetzgebung das jetzt irgendwie gut adressiert oder nicht, ich würde sagen, das ist immer noch ein Desaster, da fehlt noch vieles, aber das liegt auch daran, dass es eben nicht nur um Datenschutz geht, sondern um viele andere Themen. Die Datenschutzgrundverordnung ist für mich jetzt mal was ganz wichtig war, dass wir endlich die Möglichkeit haben, dass es so wie Sanktionen und Strafen gibt, dass es überhaupt ein Potenzial gibt, mal das durchzusetzen. Und diese Auskunftsrechte, die sind alle wichtig, die sind aus meiner Sicht nicht mal zwingend für alle Bürger und Bürgerinnen wichtig, sondern die können auch stellvertretend genützt werden von Organisationen, die sind entscheidend. Das würde ich überhaupt nicht kritisieren. Viele andere Dinge, zu denen wir vielleicht noch kommen, da geht es quasi um die großen Monopole, da geht es um die Nutzung der Daten und nicht nur um die Verarbeitung und um viele andere Dinge noch, brauchen wir, glaube ich, zusätzlich. Jetzt haben wir mal irgendwie sowas wie Grundregeln endlich und müssen mal schauen, dass wir die auch wirklich durchsetzen.
Ich stimme dem allen vollkommen zu. Ich bin nur grundsätzlich immer optimistisch. Und mein Optimismus ist, wir haben auch noch gar keine wirklich, es gab noch keine große Strafe. Und es gab noch nicht den Fall, der zu einer Verhaltensänderung in Industrien geführt hat. Und was ich auch interessant finde, dass in den USA gibt es schwächere Gesetze, die Durchsetzung ist aber traditionell eigentlich immer stärker gewesen als in Europa. Und es ist ganz interessant, mit amerikanischen Juristen in den Rechtsabteilungen von amerikanischen Firmen zu reden, außerhalb der großen Internetkonzerne, die wirklich Sorge haben, nicht gesetzeskonform zu handeln. Da gibt es dann Grauzonen, die man gerade noch ausnutzen kann, eindeutig. Aber sobald es da mal einen klaren Fall gibt, wo jemand abgestraft wurde, wird sich das, glaube ich, nochmal ändern. Aber ohne Frage, es gibt ganz viele Dinge, die besser sein könnten. Es ist ein Grundsatz, wie du eben so schön formuliert hast, Wolfi.
Der lange überfällig war.
Genau, lang überfällig. Also auch die Sache, die bestehenden Gesetze waren aus den 90ern. Mhm. Da gab es Facebook noch nicht.
Um jetzt aber dann doch nochmal, okay, ist ein interessanter Bericht oder interessant zu hören aus den USA, was die kleineren Firmen sagen. Und gleichzeitig, wenn wir uns jetzt doch nochmal eben die größeren anschauen, um die es dann eben doch oft geht, in der Debatte zumindest, kann man ja erstmal sehen, okay, krasse Ignoranz irgendwie und fast schon eine Dreistigkeit in der Umsetzung bei Facebook und Google beispielsweise. Oder wie seht ihr das? Also die Gesichtserkennung, sozusagen die hochgradig umstrittene Gesichtserkennungsfunktion in Europa umzusetzen mit dem GDPR-Update und dann gleichzeitig eben nicht auf datenschutzfreundliche Voreinstellungen zu setzen, sondern wieder mit klassischen Mitteln zu arbeiten und irgendwie die datenschutzfreundliche Einstellung irgendwie zu vergraben und es den Menschen so einfach wie möglich zu machen, eben dann doch die datenschutzunfreundliche Einstellung zu wählen.
Na, wir müssen uns hier schon klar sein, dass es hier quasi um wirklich gigantische Konzerne sich handelt, die, würde ich sagen, in manchen Fällen mehr Macht haben wie viele Staaten, wie viele kleinere Staaten vor allem auf dieser Welt. Und das sind Kraftproben. Natürlich, die versuchen, unter Umständen riskieren sie etwas, wir wissen das natürlich nicht. Oder sie haben vorher sich genau überlegt, dass sie vielleicht sogar irgendwie eine Strafe in Kauf nehmen. Das können wir alles nicht wissen. Aber ich glaube, offensichtlich sieht es so aus, dass sie einige Dinge unglaublich ignoriert haben oder wirklich mehr oder weniger, ich muss das jetzt so deutlich formulieren, und uns verarschen. Also kommt quasi die Zustimmung zur Datenschutzgrundverordnung mit der Gesichtserkennung. Also ich meine,
also ich glaube, ganz vieles steht und fällt einfach mit der Durchsetzungsmöglichkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden.
Jetzt. Das wäre jetzt tatsächlich auch mein nächster Punkt gewesen beim Thema Kraftprobe, ja.
Genau. Und ja, also es tatsächlich werden einige Regelungen schlichtweg ignoriert. Und was jetzt eben nicht passieren darf, ist, dass nichts passiert. Weil wenn jetzt bei den großen Unternehmen nichts passiert, dann ist natürlich klar, dass alle sich zurecht fragen, warum gelten die strengen Regelungen jetzt für uns? Aber im Prinzip bei den Großen läuft alles so weiter wie bisher. Und eigentlich war ja auch unser Argument immer, dass wir die Datenschutzgrundverordnung brauchen und gut finden, um eben genau diese Diskrepanz aufzulösen, dass die Großen sich nicht irgendwie nach Irland verziehen können, sage ich mal, und dann kaum noch greifbar sind. Und wenn das jetzt nicht eingelöst wird, das, denke ich, wäre tatsächlich extrem schlecht.
Ja, wie seid ihr optimistisch? Schaffen die Datenschutzbehörden das? Weil die Rolle, die ihnen jetzt zukommt, also okay, es gibt jetzt endlich auch Möglichkeiten der kollektiven Rechtsdurchsetzung, aber Max Schrems sagt 15 Jahre. Schaffen können die Datenschutzbehörden diese ja eben riesige Verantwortung, die ihnen da jetzt zukommt und eben große Rolle, die sie da jetzt spielen, können sie das einlösen?
Die Frage ist ja, was hat heutzutage nichts mehr mit Daten zu tun? Und auch mit dem stärkeren Definition von personenbezogenen Daten kommen immer mehr Bereiche fallen unter die Verantwortung von den Aufsichtsbehörden. Und das ist natürlich eine Herausforderung.
Aber ich glaube, du hast die Frage falsch gestellt, weil es ist eigentlich nicht die Verantwortung der Aufsichtsbehörden, sondern es ist die Verantwortung der Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden entsprechend auszustatten. Also hier die Bundesbeauftragte hat jetzt ja einige neue Stellen bei uns bekommen. Allerdings ist die Bundesbeauftragte bisher im Bereich der privaten Datenverarbeitung nur für einen Bruchteil zuständig. Der Hauptteil liegt bei den Landesaufsichtsbehörden.
Telekommunikation und Post macht sie.
Genau. Und diese sind massiv überfordert momentan. Die Anfragen, die Anzahl der Anfragen, die sie bekommen, hat sich in etwa zumindest hier in Berlin, vervierfacht. Die Meldungen von Datenschutzvorfällen von Unternehmen, die haben sich verzehnfacht. Die Anfragen von irgendwelchen Unternehmen, die bei ihnen Informationen haben wollten, die waren so massiv, dass der Laden quasi blockiert war und sie dafür eine eigene Hotline einrichten mussten im Vorfeld. Und insofern ist es jetzt auf der einen Seite natürlich leicht auf die Datenschutzaufsichtsbehörden zu schauen und sagen, die müssen was machen. Die haben ja sogar Fristen von einem Monat, in dem sie reagieren müssen. Aber der Grund, warum sie es nicht machen können, liegt halt eben, das ist eine Entscheidung einfach der Mitgliedstaaten. Genau, ist ein politisches Problem. Und das muss eigentlich gelöst werden. Und hier ist auch mal was, wo die Mitgliedstaaten tatsächlich tätig werden können, weil in ganz vielen anderen Bereichen des Datenschutzes, da ist das jetzt alles auf EU-Ebene, aber hier ist was ganz konkret, wo jeder Staat hingehen muss und dafür Verbesserungen sorgen muss.
Ja, man kann England ganz viel kritisieren, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auch wie sie die DSGVO umgesetzt haben. Trotzdem ist interessant, dass sie massiv aufgestockt haben und dass die Aufsichtsbehörde jetzt über 600 Mitarbeiter hat. Mhm. Ich habe letztens gelesen, dass die französische 195 hat.
Also die französische gilt schon als die stärkste in Europa eigentlich, ja, Datenschutzbehörde.
Und um nochmal um deine erste Frage zurückzugehen, das hat auch was mit dem Cambridge Analytica-Skandal zu tun. Da gab es dann Medienbilder, wie die Aufsichtsbehörde
in ICO-Enforcement-Jackets
in Cambridge Analytica gestürmt hat, mit wochenlanger Verspätung. Aber ja.
Ja. Brauchst du das auch in Deutschland, Datenschutzbehörden, die Enforcement-Teams haben?
Also ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl raus sagen, Vor-Ort-Kontrollen wären natürlich gut und häufigere Vor-Ort-Kontrollen als jetzt auf jeden Fall. Ob sie dafür jetzt so ein schickes Jäckchen brauchen, da bin ich mir nicht sicher.
Was aber generell ist nicht nur Enforcement-Jacket, sondern auch investigative Einheiten. Das ist spannend. Ja, genau. Also dass die Verstöße. Es geht ja nicht um den kleinen Blog, sondern um die Verstöße, die uns drei oder vier hier gerade interessieren. Das sind ja Dinge, die oftmals gar nicht so einfach aufzudecken sind. Da braucht es entweder Zivilgesellschaft, Behörden, die untersuchen, Nachforschungen anstellen.
Ausstattungsinhalt mehrere.
Aber würdest du sagen, die britische Behörde, die ist da jetzt okay ausgestattet, oder?
Ja. Ich kann das nicht vergleichen mit anderen Ländern. Ja. Aber ich fand es nur trotzdem interessant, die Jobausschreibungen zu sehen, was
dachte,
da eingestellt
wurde. Ich dachte, es war sogar 800, 600.
600, oder? Genau. Okay. Ich meine mehr so die Symbolkraft massiv aufzustocken.
Genau. Ausstattung hat natürlich unterschiedliche Dimensionen. In Deutschland können wir beispielsweise auch feststellen, dass die Landesdatenschutzbehörden auch kaum in der Lage sind, technische Prüfungen vorzunehmen, oder?
Das hängt ein bisschen von der jeweiligen Behörde ab. Das ist etwas unterschiedlich. Es gibt durchaus Behörden, die Techniker haben, die auch technisch prüfen. Allerdings, ja, wenn du da halt irgendwie eine Behörde mit 6 Leuten hast und hast da einen Techniker dabei, dann ist das halt trotzdem zu wenig. Ne?
Was haben wir denn zu erwarten? Also um jetzt mal, das ist ja eine klare Forderung und das ist irgendwie ja, vielleicht auch relativ einhellig, eben zu sagen, die Behörden müssen dann eben in die Lage versetzt werden, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Wie schaut es denn im Bereich der kollektiven Rechtsdurchsetzung aus? Habt ihr große Hoffnung auf das Thema Klagen? Max Schrems und Neub haben am 25. Direkt zum Stichtag irgendwie noch die ersten Sachen eingereicht. Danach ist zumindest, habe ich jetzt nicht mehr viel mitbekommen.
Also wir haben ja schon vor der Datenschutzgrundverordnung mit Klagen gearbeitet. Jetzt für unsere Tätigkeit hat sich durch die Datenschutzgrundverordnung von dem, was wir machen können, eigentlich gar nicht so viel geändert.
Verbraucherverbände hatten die Möglichkeit schon vorher,
genau, Datenschutzverstöße. Genau, ja, genau. In Deutschland, genau. Wir sind auch das meines Wissens bisher das einzige Land, das eine Regelung eingeführt hat, dass Verbände auch aus eigenem Antrieb klagen können, ohne jetzt direkt beauftragt worden zu sein. Ja, das tun wir auch. Also wir haben bisher jetzt auch schon mehrere Verfahren auf Basis der Datenschutzgrundverordnung angestrengt. Es ist bei weitem nicht so, dass wir alle Sachen veröffentlichen, die wir machen, sondern nur, wenn es eine gewisse Relevanz erreicht und je nachdem, wie sich die Unternehmen verhalten. Ich kann nur sagen, wir nutzen das Instrument. Wir haben mehrere Unterlassungsverfahren eingeleitet. Wir werden Klagen erheben und ich denke, früher oder später wird dann da auch was an die Öffentlichkeit kommen. Aber das läuft auf jeden Fall auch, ja.
Wir dürfen gespannt sein.
Ihr dürft gespannt sein, ja.
Es braucht ja auch Zeit,
genau.
Also diese Dinge vorzubereiten, die Anfrage zu stellen, die Antwort zu bekommen. Wir sind dabei, sowas zu tun. Wir sind aber natürlich ein bisschen eingeschränkt. Als Organisation können wir keine Individuen vertreten, so wie Max Schrems das kann. Und Artikel 80.2 wurde in England nicht umgesetzt.
Okay.
Wir können aber natürlich Beschwerden einladen als Individuen, wenn wir betroffen sind. Und wir können, haben auch das Gefühl, wir können auch ganz grundsätzlich sagen, es gibt sowas Enforcement Notice. Sagen so, wir anhand von diesen Untersuchungen würden wir gerne, dass sich die Behörde diesen Sektor nochmal genauer anschaut. Und haben da auch eigentlich eine gute Kommunikation mit den Behörden.
Aber es gab schon noch ein paar interessante Fälle. Also jetzt kürzlich zum Beispiel gab es so ein Ding gegen das IAB Framework, also quasi von der Online-Werbe-Lobby, die
International Advertising
Bureau, die so ein Protokoll, sagen wir, betreiben, das von vielen Webseiten benutzt wird und das dann in der Praxis meistens so funktioniert, dass bei jedem Klick unsere Daten an Dutzende bis Hunderte andere Firmen immer noch übertragen werden oder versteigert werden quasi. Und da gab es jetzt eine Beschwerde dagegen und das sind dann Beschwerden, die muss man natürlich auch strategisch machen, die, wenn sowas erfolgreich ist, natürlich ganz viel ändern.
Um noch einen Punkt hinzuzufügen, was hier natürlich in Deutschland momentan problematisch ist, wir haben jetzt die Rechte auf Basis von Artikel 80.2, allerdings ist jetzt momentan schon wieder Diskussion, die wieder weiter einzuschränken. Also es gab ja die große Diskussion, als die Datenschutzgrundverordnung hier anwendbar wurde, dass das Ganze zu einer Abmahnwelle führen würde und eine riesige Panik. Diese Abmahnwelle ist nicht gekommen. Es gab vereinzelte Abmahnungen, die kamen aber auch nicht von irgendwelchen NGOs, sondern die kamen von Konkurrenten bzw. Anwaltskanzleien.
Mehr schlecht als recht oft
auch. Mehr schlecht als recht,
halbe genau. Halbe Betrugsversuche, ja.
So ist es. Trotzdem gibt es jetzt beispielsweise einen Antrag des Landes Bayern, das wird auch diskutiert, inwieweit NGOs künftig beispielsweise Verstöße gegen Informationspflichten nicht mehr dagegen vorgehen können. Und das ist natürlich ein krasser Eingriff, weil gerade Informationspflichten sind ja sozusagen die Basis für die Wahrnehmung weiterer Rechte. Es ist die Basis dafür, ob ich einwillige oder nicht. Und wenn da natürlich Verstöße sind, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Ding. Und deswegen sind hier die Diskussionen um diesen Abmahnmissbrauch, muss man ein genaues Auge drauf haben, dass das halt berechtigt, also ich sag mal, tatsächlich unberechtigte Abmahnungen dagegen angeht. Das Abmahnwesen hier in Deutschland ist ein Graus. Aber ich glaube, man muss schon davon unterscheiden, von der Arbeit, die die NGOs machen, die ja eben nicht Massenabmahnungen sind.
Genau, ich würde tatsächlich gerne, bevor wir den Bereich der DSGVO verlassen, nochmal über ein, zwei Baustellen vielleicht sprechen. Das Thema Abmahnung ist zumindest hier in Deutschland ein großes, irgendwie die große Panik, die sich ganz gut einfügte in irgendwie eine etwas, ja, für mich befremdliche Diskurslage rund um den 25. Mai. Es soll aber zumindest in Deutschland ein Gesetz kommen. Die Justizministerin hat sich schon was vorgelegt oder einen Entwurf, aber oder arbeitet noch dran, jedenfalls unberechtigte Abmahnung irgendwie einzuschränken. Ja? Und es gibt gleichzeitig eben die Schwierigkeit, dass das womöglich genutzt werden könnte, wahrscheinlich jetzt nicht im Bund, zumindest nicht durch die Justizministerin.
Also der bayerische Vorschlag wird auch im Bund diskutiert.
Aber im Bundesrat ist der erstmal der bayerische Vorschlag.
Ja? Genau, aber es wird auch im Rahmen eben des Gesetzesvorschlags des Justizministeriums diskutiert, ob die Vorschläge, die Bayern gemacht haben, mit aufgenommen werden sollen oder nicht. Allerdings kenne ich da jetzt den aktuellen Diskussionsstand nicht, das ist gerade jetzt im Gange.
Wenn wir aber schon bei der Kritik sind oder kritischen Stimmung, müssten wir zumindest nochmal über einen Punkt tatsächlich sprechen, das Spannungsverhältnis von Datenschutz, Grundverordnung und Meinungsfreiheit. Gerade uns bei Netzpolitik ist auch öfter vorgeworfen worden, wir hätten das ignoriert. Den Eindruck habe ich nicht, aber das Spannungsfeld oder was ist mit dem Recht am eigenen Bild quasi? Ja? In Deutschland die Diskussion, gilt das Kunsturhebergesetz weiter vor? Dürfen Leute weiter Fotos im öffentlichen Raum machen und so weiter? Alle stöhnen und
Ich muss sagen, ich finde dieses sozusagen Foto- und Bilderthema total überrepräsentiert. Da gibt es Probleme mit der nationalen Anpassungsgesetzgebung und mit verschiedenen anderen Dingen, die nicht unmittelbar an der DSGVO liegen aus meiner Sicht. Da ist viel versäumt worden. Es ist generell viel versäumt worden. Ich finde, es hätte wirklich viel bessere Informationspolitik für kleine Datenverarbeiter geben müssen im Vorhinein, das muss man ganz klar sagen. Aber das ist so überrepräsentiert, das Thema. Also
viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Also mit dem Finger jetzt auf die Datenschutzgrundverordnung zu zeigen, denke ich, ist genau falsch, sondern es sind Versäumnisse der Mitgliedstaaten in erster Linie. Und ansonsten
kann ich. Und es geht auch nochmal, der große Kontext ist, wir sehen jeden Tag, wie große Firmen mit riesigen Rechtsabteilungen das Recht sehr kreativ interpretieren. Und der öffentliche Diskurs geht um die Einzelperson und ob das, also diese Überkorrektheit, wo wir eigentlich, das eigentliche Problem ist ja die Diskrepanz zwischen Gesetz und Durchsetzung.
Wobei.
Vielleicht habe ich da auch was verpasst, aber ich wollte nochmal sagen, auf internationaler Ebene ist das tatsächlich die Hauptkritik. Die ist auch zum Teil, weil das liegt auch daran, dass es natürlich auch Länder gibt, die jetzt Datenschutzgesetze nutzen, um genau das zu tun, um auch andere Rechte einzuschätzen. Mhm. Das heißt, wenn wir mit internationalen Partnern arbeiten, müssen wir auch mal darauf achten, dass die Gesetze auch gut umgesetzt werden und nicht missbraucht werden.
Hast du mal ein Beispiel dafür? Also jetzt vielleicht nicht mit einem eigenen Land, aber wie sieht das dann konkret aus?
Wir fingen die Details, ich bin mir sehr sicher, es gab Kritik an dem Gesetz in Brasilien, das gleichzeitig auch, weil die Frage ist immer Privatheit für wen, ne? Wir wollen ja eigentlich, dass Mitarbeiter des Staates etc. Eigentlich, dass es da Transparenz gibt. Und ich weiß, dass es daran Kritik gibt. Ich kann das jetzt nicht im Detail erklären.
Okay, na gut, aber das kennen wir auch aus Deutschland, dass irgendwie kommunale Behörden irgendwie sagen, wir können hier nicht als offene Daten die Busfahrpläne rausgeben, weil dann, das ist ja wegen Datenschutz, weil die Busfahrer dann womöglich identifiziert werden würden.
Na, vielleicht eines noch, was es einfach auch nicht gab, ist, es gibt in der Datenschutzgrundverordnung Aspekte, die wirklich, wo noch nicht ganz klar ist, wie man die auslegen wird und interpretieren wird. Und da gibt es natürlich ein Ungleichgewicht. Große Firmen und deren Industrielobbys, die haben sich lange Gedanken darum gemacht, wie sie das für ihre Klienten machen. Und viele, die jetzt, wenn einfach irgendein Fotograf oder ein kleiner Blogger oder so, niemand hat für diejenigen dann jetzt irgendwie genau diese Auslegung und Interpretation gemacht, so könnt ihr das praktisch machen. Das ist ein Versäumnis, das ist völlig klar. Ja?
Auch es gibt quasi auch auf englischsprachig sehr gute Informationen auf der Webseite der Behörden, die so, ich mache das, was muss ich dann tun? Und man kann sich auch, um compliant zu demonstrieren, immer darauf berufen und sagen, das und das und das habe ich gemacht. Mhm. Das kann mir jetzt ja niemand vorwerfen. Mhm. Also da fehlt es vielleicht auch an zentralisierten Informationsquellen.
Informationspolitik auch generell, ja.
Will uns jetzt hier nicht in Verschwörungstheorien reinführen, aber ich hatte ja durchaus die These geäußert, dass das auch strategisch motiviert war, mindestens jetzt mal im Bereich der Bundesregierung, also schlecht zu informieren oder eben auch diesen Unmut in Kauf zu nehmen irgendwie. Also ich habe noch wirklich sehr gut in Erinnerung, wie de Maizière, damals noch Innenminister auf der Republika 2017, eben auftrat und sagte und so raunte, so unhaltvoll, ja womöglich könnt ihr dann gar nicht mehr über mich twittern nächstes Jahr, weil dann ist ja mein Name, ist ja ein personenbezogenes Datum.
Fake News.
Und quasi genau wusste um dieses Spannungsfeld und eben auch die Schwierigkeit der Presseausnahmen und so weiter. Und das aber eben trotzdem nicht geregelt wurde. Ja.
Was ja auch interessant ist, warum geht es hauptsächlich um die Pflichten und nicht um die Rechte? Und eigentlich für die allermeisten Leute sind die Rechte viel interessanter als die Pflichten für die Verarbeiter. Mhm.
Ja, wobei die Rechte für die Leute werden dann interessant, wenn die Leute ein Problem haben. Also ich will meine Daten löschen lassen, wenn überhaupt, oder ich habe irgendwie ein Problem, ich kriege Werbung, weiß nicht woher, ich werde irgendwie angeschrieben, dann interessieren mich meine Rechte. Dann gehe ich als Verbraucher los und fange an zu recherchieren. Wenn es abstrakt mit Einführung Datenschutzgrundverordnung, Sie haben jetzt diese und jene Rechte und ich weiß gerade gar nicht, wofür ich die konkret brauche, dann sind viele nicht betroffen. Das ist halt bei den Unternehmen natürlich in der Anfangsphase erstmal anders, nachdem sie erstmal eine ganze Weile geschlafen haben, beziehungsweise nachdem die Kammern geschlafen haben und die Bundesregierung geschlafen hat und da keine Informationen gab, sind dann halt plötzlich alle aufgewacht und mussten jetzt innerhalb von ein paar Wochen compliant sein. Dann war halt natürlich die Panik groß. Aber ich glaube, das ist auf Verbraucherebene ein bisschen anders.
Ich bin mir da aber nicht so sicher. Also das traditionell haben Verbraucher die Rechte so genutzt. So, ich bin zum Beispiel habe einen Konflikt mit meinem Arbeitgeber, jetzt hätte ich mal gerne die Daten dazu. Was ich aber interessant finde, die ganzen journalistischen Artikel, wo jemand angefragt hat, hier sind alle meine Tinder-Daten. Mhm. Portability Rights, also das Recht, das ja auch ein neues Recht ist, die Daten zu einem Konkurrenten mitzunehmen, das sind sehr interessante Innovationen und ich finde nur einfach, dass der Fokus sollte viel mehr darauf liegen, als
ich stimme da völlig zu.
Auf die Pflichten.
Ich glaube, es gab eben Versäumnisse und man muss das irgendwie sozusagen auch zugestehen.
Mhm. Eine letzte Baustelle, vielleicht unterstütze die These vielleicht auch nicht. Ich würde ja sagen, wenn wir in den nächsten Jahren das Ringen um die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung sehen, wird eine der großen Baustellen das Thema berechtigtes Interesse sein. Also Artikel 6f, also die sozusagen, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auf die man fußen kann, warum man Daten erhebt und verarbeitet. Ja, es ist eben nicht nur die Einwilligung und eben zumindest in der Debatte oder im Ringen um die Datenschutzgrundverordnung und wie sie formuliert sein soll, war das eine der großen Baustellen, kann das berechtigte Interesse, das eben auch ein Verarbeiter und eine Verarbeitungsgrundlage sein kann, eine rechtliche, wie vage, ist das zu vage formuliert, ist es nicht zu vage formuliert? Wir sehen, dass sich tatsächlich viele auch im Online-Marketing darauf berufen, beispielsweise. Ist ja ganz interessant, dass man mit der Datenschutzgrundverordnung das jetzt zumindest mal nachlesen kann, wie beispielsweise unterschiedliche Firmen, Flixbus und so weiter, den Einsatz von Browser-Fingerprinting mit dem berechtigten Interesse argumentieren. Seht ihr das auch so, dass das tatsächlich jetzt eine der juristischen Themen wird oder eher nicht?
Florian? Also ich denke, die Frage um die Interessenabwägung, ja, es ist eine juristische Frage, die jetzt geklärt wird. So, das ist einfach eine Auslegungsfrage, inwieweit beispielsweise auch die berechtigten Erwartungen des Verbrauchers, die jetzt ja auch quasi neu durch die Datenschutzgrundverordnung da reingekommen sind, wie weit die gehen. Und ob jetzt beispielsweise nur, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie tracken will und nur das Tracking auf meiner Webseite, um meine Nutzer kennenzulernen, da kann man dann vielleicht sagen, ja gut, das ist davon abgedeckt, aber sobald dann eben weitergeht an irgendwelche Drittfirmen dann nicht mehr.
Und da ist jetzt halt eben 100 Drittfirmen.
Genau, ja, oder, ja klar, natürlich. Aber da ist jetzt die Frage, wo ist da sozusagen die Grenze? Und das, denke ich, werden Gerichte klären. Was ich allerdings gerade im Rahmen der Rechtsgrundlagen momentan auch als neues Phänomen sehe und auch durchaus problematisch sehe, ist, dass Unternehmen jetzt hingehen und das Tracking weder auf Einwilligung noch auf Basis der Interessenabwägung machen, sondern ich sagen, das ist Vertragserfüllung. Ja, es ist quasi, mein Vertrag ist so geschrieben, dass ein Teil davon, der Leistung, die ich dir gebe, eben das Tracking und die Werbung ist. Und deswegen brauchen wir dafür gar keine Einwilligung. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Frage, die jetzt geklärt werden muss, wie die Erforderlichkeit einer Datenverarbeitung für Erfüllung des Vertrags, wie weit das geht.
Das führt uns ja eigentlich zur nächsten Frage, Koppelungsverbot, ja oder genau. Nein, gibt es eigentlich, es gibt einen leider nicht ganz so stark formulierten, wie man es sich wünschen würde, zumindest nicht in der Verordnung, sondern erst in der Erklärnote, ein Verbot eigentlich die Erbringung von Dienstleistungen an die Preisgabe personenbezogener Daten zu koppeln, ja, das Koppelungsverbot wäre jedoch eigentlich damit nicht machbar, oder?
Genau, also erstmal, ich finde das jetzt gar nicht so uneindeutig. Da kann man natürlich viel rumdiskutieren, sage ich mal. Und es gibt auch sicher Situationen, in denen eine Kopplung möglich ist, aber das ist bei dem Großteil der Situation, über die wir reden, jetzt nicht der Fall. Das ist vielleicht der Fall, wenn ich sensitive Daten verarbeite und das geht nur auf Basis einer Einwilligung, aber ich biete einen Vertrag an, wo das gemacht werden muss. Ich biete die Dienstleistung an. Ich helfe dir mit deiner Behinderung beim Einsteigen in den Zug. So, dafür brauche ich dann aber die Einwilligung, weil es sensitive Daten sind und ich kann die Dienstleistung nicht anbieten, wenn ich das nicht weiß. Und an der Stelle lässt sich dann vielleicht koppeln. An allen anderen Stellen, denke ich, ist das relativ klar. Und da ist auch der Europäische Datenschutzausschuss beziehungsweise früher Artikel 29-Gruppe haben da in ihrer Stellungnahme zur Einwilligung das auch eine relativ klare Linie gezogen. Also ich glaube, da ist jetzt sind jetzt hier eben auch die Gerichte dann gefragt. Aber genau das ist eben der Punkt, der mit dieser Konstruktion über die Vertragserfüllung quasi dann ausgehebelt werden soll. Und das ist irgendwie eine neue Baustelle, die ja halt bisher auch nicht so in der Diskussion war.
In unserer Arbeit zu Datenbürgern, es gibt manchmal Fälle, die nicht ganz klar sind. Es gibt auch Fälle, die sehr, sehr klar sind. Meine Kollegin hat letztens was gesehen, wo jemand das Eigeninteresse damit begründet hat, dass sie Mitarbeiter anstellen und zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Also das sind halt Dinge, die wir sehen.
Okay. So viel vielleicht mal zum Block Datenschutzgrundverordnung. Lasst uns mal nochmal den Blick ein bisschen weiten und darüber hinausgehen. Wir haben schon eingangs oder in einem Vorgespräch, weiß ich gar nicht mehr, kurz darüber gesprochen. Ja, es ist warm hier, der Abend schreitet voran, aber diesen Block machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Vorher lasse ich euch nicht raus. Wir haben vorhin schon gesagt, dass es natürlich auch über Datenschutz im engeren Sinne hinausgehen muss, die Themen oder die Problematiken, die wir hier diskutieren. Ich würde trotzdem aber noch mal einen kleinen Augenblick beim Datenschutz bleiben, nämlich bei der Frage, braucht es eigentlich dann vielleicht die Datenschutzgrundverordnung? Ist sehr allgemein gehalten, braucht es nicht eben eigentlich jetzt eine ganze Reihe spezifischer Datenschutzgesetze, weil eben die Datenschutzgrundverordnung als allgemeine, als der Name sagt es ja, Grundverordnung, zu allgemein gehalten ist und dann eben so, wie es beispielsweise für den Bereich der Kommunikation vorgesehen ist, mit der E-Privacy-Verordnung brauchst du dann eine spezifischere Regelung, weil die Datenschutzgrundverordnung regelt jetzt zumindest nicht explizit erstmal das Thema Online-Tracking, wie es die E-Privacy-Verordnung machen würde beispielsweise. Wie seht ihr das? Brauchst du was für Medizindaten, die vielleicht auch, ja.
Also das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Also jetzt mit der E-Privacy-Verordnung ist ja der Spezialfall, dass es eben nicht nur das Grundrecht auf Datenschutz mit abdeckt, sondern zusätzlich noch das Grundrecht auf Vertraulichkeit der Kommunikation. Wenn man jetzt anfängt, da weitere Gesetze zu erlassen, dann ist natürlich auf der einen Seite die Gefahr, dass man den Komplexitätsgrad erhöht.
Überregulierung.
Ja, Überregulierung, aber auch eine gewisse Schwierigkeit.
Die Warnsignale gehen an.
Also auch jetzt mit der E-Privacy-Verordnung ist es ja an manchen Stellen auch schon in der Diskussion schwer zu trennen. Okay, was ist das jetzt? Ist dann eine Grundverordnung, E-Privacy-Verordnung? Man erhöht die Komplexität. Und es gibt ja auch durchaus noch andere Instrumente im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, wie zum Beispiel Code of Conducts, mit denen sie konkreter gemacht werden kann, dass sich Unternehmensverbände hinsetzen können und in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden die Regeln konkretisieren können. Wenn das ordentlich gemacht wird, ist das, denke ich, kein allzu schlechtes Instrument. In vielen Fällen, also unser Track Record hier mit Selbstverpflichtungen in Deutschland ist natürlich eher, also im Bereich des Datenschutzes ist natürlich eher nicht so doll. Also es gibt da wenige, die gut funktionieren. Aber solche Instrumente sind dann durchaus flexibler. Die müssen halt eben auch genutzt werden. Aber es ist jetzt halt natürlich noch relativ früh, um da eine Bewertung zu treffen. Aber es ist auf jeden Fall schon ein gewisses Spannungsverhältnis, dass die Grundverordnung auf der einen Seite ja recht komplex ist, auf der anderen Seite sehr abstrakt. Und das schafft natürlich tatsächlich Probleme bei den Unternehmen, aber auch bei den Verbrauchern Ähnliches in der Wahrnehmung ihrer Rechte.
Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass die E-Privacy-Verordnung sich wegen dem unterschiedlichen Grundrecht, auf das sie sich bezieht, legitimiert und sonst brauchen wir jetzt nicht direkt so eine gleichartige, ähnliche Spezialdatenschutzgesetzgebung für andere Fälle, aber es gibt schon viele offene Fragen, die für mich, die überhaupt nicht adressiert sind, mal abgesehen von den Plattformmonopolen, die man ganz anders adressieren muss, ich habe heute auch davon erzählt, dass wir eigentlich einerseits heute so eine Art von versteckten Tracking, versteckten Profiling haben, wo Firmen eigentlich ohne, dass wir es wissen, uns dauernd irgendwie verfolgen und so weiter und so fort. Also es gibt das versteckte Profiling und es gibt eine andere Art von, wie sozusagen wir in Richtung einer vollständigen Offenlegung an Firmen von allem kommen könnten. Das ist dadurch, dass Leute aktiv signalisieren, zum Beispiel ihre Fitnessdaten oder verschiedene andere Dinge. Wir haben jetzt schon gesehen, vorgestern war das, glaube ich, John Hancock in den USA. Die haben jetzt eine Lebensversicherung, die hatten nur mehr Verträge mit Fitness-Tracker-Daten und Fitness-Armbänder-Daten und so weiter. Und es gibt da auch einen Theoretiker, der Scott Peppett, der hat das genau beschrieben. Wenn sozusagen die, die einen guten Lebenslauf haben, eine gute Gesundheit, gute finanzielle Situation und so weiter und so fort, sagen, ich lege freiwillig meine Daten offen und habe dann ökonomische Vorteile vielleicht, dann kann das einen Kreislauf in Gang setzen, der schlussendlich dann kommen die mit dem bisschen schlechteren Lebenslauf und legen auch ihre Dinge offen, wo wir irgendwann dann komplett von Firmen so in einer Form überwacht werden, die nicht versteckt ist, sondern die offen ist und die auch so mit Belohnungen, Bestrafungen einhergeht und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die wird jetzt von Datenschutzgesetzgebung so in der Form überhaupt nicht adressiert. Und da müssen wir uns wirklich fragen, wollen wir, dass es in Zukunft möglich ist, finanzielle Entscheidungen zum Beispiel von Social Media Daten abhängig zu machen? Und da müssen wir, glaube ich, dringend überlegen, wie wir das tun, weil das kommt alles viel schneller als gedacht.
Da kommen wir natürlich in den größeren Kontext an der Frage, Datenökonomie letztendlich ist wohl kaum noch aufzuhalten. These. Auf jeden Fall sehen wir, können wir gleich nochmal vielleicht diskutieren, aber auf jeden Fall sehen wir ja, dass die sozusagen, dass genau das, was du jetzt eben beschrieben hast, dass Informationen immer mehr zur Ware werden letztendlich, wo eben Menschen ja eben vielleicht erstmal gar keine Strafe bekommen, wenn sie irgendwie schlechte Daten, wenn ihre Daten auf ein schlechtes Verhalten weisen.
Sondern es gibt immer nur Belohnungen.
Genau, also sozusagen diese Entwicklung sehen wir und sie schreitet voran letztendlich. Und für mich persönlich ist es immer so, ich glaube, die Streitdiskussion um Datenschutz, die wir haben, letztendlich sind die Bruchstellen, wo wir merken, okay, da wird diskutiert über letztendlich ein neues Wirtschaftssystem oder mit der verbundenen gewisses Gesellschaftssystem, ja. Verlassen wir also mal sozusagen die engere Frage des Datenschutzes und der Datenschutzregulierung. Was bräuchte es denn an der Stelle? Habt ihr das Gefühl, es überhaupt noch aufzuhalten?
Nein, ich glaube, es geht nicht nur um Digitalisierung. Ganz kurz noch, dann jetzt habe ich, glaube ich, schon zu lange, aber einen Satz noch dazu oder zwei. Es geht nicht so um Digitalisierung oder Datafizierung oder so, sondern da geht es ganz schlicht um, also wenn ich sage, sollen Social-Media-Daten oder meine Standortdaten für finanzielle Entscheidungen verwendet werden dürfen für massive? Das ist eine ähnliche Frage wie, sollen Arbeitgeber fragen dürfen, ob jemand schwanger ist oder nicht? Das ist überhaupt keine technische oder Frage oder so, sondern es ist eine gesellschaftspolitische Frage. Wollen wir, dass das sozusagen möglich ist oder nicht?
Okay, aber wie lässt es sich regeln? Da gibt es natürlich unterschiedliche Abstufungen. Verbot, nein, es soll nicht möglich sein. Dann gibt es andere Ansätze, die sagen, naja, solange man die Individuen nur in die Lage versetzt, möglichst gut selber die Kontrolle zu haben, indem sie irgendwie einen persönlichen Datenspeicher haben, werden sie sich schon so nach ihrem Willen in dieser Datenökonomie verhalten.
Das geht ja auch in die Richtung Regulierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen etc. Die Frage, ob soziale Medien, Daten auf sozialen Medien für Credit Scoring benutzt werden können, das sind ja oft, diese alternativen Credit Scores sind ja oft, die passieren ja mit Einwilligung, weil das ganz gezielt an Menschen vermarktet wird, die keine Alternativen haben. Wenn ich keine Alternative habe, gebe ich auch alle meine Daten rüber und hoffe dann, einen besseren Score zu kriegen. Die Frage ist nur, wenn anhand von tausenden Spuren Muster erkannt werden, die dann etwas darüber aussagen, ob ich einen Kredit erhalte oder nicht, wie garantieren wir, dass diese Muster und diese Entscheidungen fair und gerecht sind, dass wir in der Lage sind, sie anzufechten? Und das geht nicht darum, dass jeder im Einzelnen den Code lesen kann, sondern darum, wenn etwas ganz schief läuft, wenn ich diskriminiert wäre, wie kann ich mich wehren? Wie kann ich zu meinem Recht kommen? Und das sind nicht Datenschutzgesetze, sondern auch Gleichstellung, Diskriminierung, das geht in ganz andere Bereiche rein.
Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und der andere, der genau in dem Fall, den du beschrieben hast, noch stattfindet, ist, wenn ich weiß, dass bestimmte Verhaltensweisen einfließen in so Entscheidungen, dann, wenn es intransparent ist, ist es quasi kafkaesk. Ich kann mir dauernd überlegen, was ich machen soll vielleicht, damit das dann gut ist. Wenn es transparent ist, ist es soziale Kontrolle.
Ja, also ich meine, Transparenz hat halt durchaus auch Grenzen. Ja. Es ist kein echtes Regulierungsinstrument. Wenn ich irgendwie einen Markt habe, der sehr begrenzt ist, wenn alle das machen, dann hilft es mir als Betroffener relativ wenig zu wissen, okay, es machen halt alle. Ja. Sondern da brauchst du dann natürlich schon strenge Regularien. Und auch Transparenz hat natürlich auch unterschiedliche Ebenen. Also in der Transparenz gegenüber dem Einzelnen ist in vielen Situationen hilfreich, aber möglicherweise braucht der vielleicht gar nicht so viele Informationen wie zum Beispiel Transparenz oder Kontrollmöglichkeiten durch eine Aufsichtsbehörde. Ja, die kann dann natürlich mit ganz anderen, die kann ganz andere Informationen verarbeiten als ein einzelner Betroffener. Jetzt gerade im Fall, wenn wir irgendwie über algorithmische Entscheidungsfindungen und so weiter sprechen, dann braucht der Einzelne sicher nicht den konkreten Algorithmus. Aber für eine Aufsichtsbehörde könnte das durchaus interessant sein.
Wettbewerbspolitische Fragen, würde ich mal sagen, sind dann das nächste Themenfeld, oder wo es zusammenwirken muss? Also Datenschutzbehörden und Wettbewerbsbehörden zusammenarbeiten auch, also
ganz, ganz unbedingt. Mhm. Ich finde, das wird einer der spannendsten Bereiche der nächsten Jahre, weil eben, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Land, aber die Definition von Marktdominanz klassisch sagt man ja, das hat irgendwas mit, die Preise sind zu hoch, die Verbraucher werden ausgebeutet. Was macht man also, wenn die Produkte mehr, also nominell zumindest umsonst sind? Wir haben die FTC in den USA, hat gerade eine, die schauen sich gerade das Thema an, auch was ist das Verhältnis zwischen Daten und Marktmacht. Und wir haben da letztens was zu eingereicht. Also ich glaube auch noch eine Sache in dem Cambridge Analytica-Skandal, wie wenig Leute überhaupt wissen, dass Instagram Teil von Facebook ist. Mhm. Das ist eigentlich, oder ob das WhatsApp Teil von Facebook ist. Oder in welchen Sektoren Amazon überhaupt unterwegs ist. Das Wissen darüber ist sehr gering.
Die hätten das nie kaufen dürfen, muss man auch dazu sagen.
Ja, oder das wie viele...
In Deutschland gibt es zumindest die Möglichkeit jetzt nach einer Gesetzesnovelle, ich glaube im letzten oder im vorigen Jahr schon, dass die Wettbewerbsbehörden bei der Fusionskontrolle auch auf Datenbestände mitschauen können. Das ist zumindest ein erster vorsichtiger Schritt, die Wettbewerbshüter da irgendwie in die Möglichkeit zu versetzen, da zu handeln. Das Bundeskartellamt oder Bundeskartellbehörde in Deutschland prüft den Online-Werbemarkt, ja, prüft auch das Verhalten von Facebook zumindest. Gibt es so vorsichtig Strecken, die da in dieser Richtung ihre Fühler aus.
Also der Punkt, über den wir sprechen, ist auch noch aus einer anderen Sichtweise relativ interessant. Wenn wir jetzt die ganze Zeit über Datenökonomie reden, sprechen wir jetzt ja meistens über personenbezogene Daten. Diese Machtfrage und diese Frage, inwieweit die Kartellbehörden da besser tätig werden können, trifft aber auch auf andere Punkte zu. Wir haben jetzt ja auch immer mehr Situationen, wo Daten generiert werden, die vielleicht nicht personenbezogen sind oder die zumindest auch so erfasst werden können, dass sie nicht personenbezogen sind, aber wo es dann gesellschaftlich vielleicht trotzdem nicht sinnvoll ist, wenn diese Daten monopolartig bei einem Unternehmen liegen. Also ich nenne mal ein Beispiel, die Daten, die die Autoindustrie bald mit ihren, ich sag mal, fahrenden Sensoren alle erfasst, ja, die könnten natürlich gesamtgesellschaftlich einen enorm großen Nutzen haben. Und da ist halt schon die Frage, inwieweit kann jetzt ein Autounternehmen quasi sagen, okay, die Informationen behalte ich nur für mich und meine Vertragswerkstätten, aber offene Werkstätten haben gar keine Chance mehr, die Autos ordentlich zu reparieren oder stehen das sozusagen hinten an, weil sie eben keinen Zugriff auf diese Daten dann haben. Und da ist auch genau diese Machtkonzentrationsfrage, wird da auch nochmal spannend.
Oder auch nochmal ganz klassisch, eine immer größer werdende Anzahl an Produkten auf Amazon sind Amazon-Produkte. Mhm. Was heißt das? Oder was heißt das, wenn auch Firmen wie Citymapper, das ist eine App, die quasi den, wenn man das so den Weg zeigt, wie man von A nach B kommt, wenn die jetzt plötzlich ein Überwettbewerber wird. Was heißt das? Das sind alles interessante Fragen. Und in welchem Markt operiert Amazon eigentlich? Was ist denn der Amazon-Markt? Der Amazon-Markt ist alles zunehmend.
Ich versuche jetzt nochmal, Wolfi, willst du noch dazu, oder?
Nein, ist okay.
ein Thema, worüber wir dann aber sprechen müssen, gerade wenn wir ja, wir werden, brauchen es jetzt nicht mehr im Detail zu machen, aber die Initiative oder die Pläne aus Teilen der Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode, ein Eigentumsrecht an Daten festzulegen, ging ja tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Das war allerdings kam eigentlich aus der anderen Richtung. Da war die Autoindustrie, die eben gesagt hat, hey, wir müssen das aber geregelt haben, dass die Daten, die bei den Autos entstehen, dass die auch wirklich uns gehören, ja, dass sie nicht Facebook oder Google gehören oder dem
Karten. Oder denen, die das Auto.
Und erst recht nicht denen, das war überhaupt nicht in der Diskussion, dass diejenigen sozusagen das Auto fahren oder die da drin sitzen, da irgendwie daran beteiligt sein könnten. Müssen wir mal über das Thema Anonymisierung sprechen, oder? Also haltet ihr es für möglich? In Deutschland gibt es zumindest von zwei Telefonprovidern, die recht aufwendige, zumindest laut Eigenaussage, Anonymisierungsverfahren entwickelt haben, um Daten von ihren Mobilfunkkunden verwerten zu können. Ja? Also Telefonica und Telekom haben sich von der Bundesdatenschutzbeauftragten abgesegnet, Anonymisierungsverfahren gebaut und machen jetzt Analysen von Mobilfunkdaten, die eben nicht auf einem personenbezogenen Level sind. Ist das die Lösung? Werden wir jemals Anonymisierungsverfahren haben, die gut genug sind, um gegen diese Triangulationsmöglichkeiten anzukommen?
Na, ich finde, das sind zwei Dinge. Das erste ist, Firmen benutzen ja sehr oft das Wort Anonymisierung, wenn überhaupt nichts anonymisiert ist. Das muss Problem. Wirklich gesagt werden. Das sind pseudonymisierte Daten sehr oft. In den Fällen ist es wahrscheinlich wirklich das, was man unter Anonymisierung versteht. Ich kenne das jetzt nicht im Detail, was die Telekoms da machen. Und ich finde das grundsätzlich sinnvoll, dass man Anonymisierungsverfahren verwendet und dann versucht, Daten ausführlicher zu nutzen. Wenn das funktioniert, würde ich sogar sagen, wir brauchen in vielen Fällen mehr gesamtgesellschaftlichen Zugriff auf solche Auswertungen, auch insbesondere für das Gemeinwohl. Und das Problem ist aber wirklich, dass wir das technisch fast nicht lösen können, weil fast alles de-anonymisiert werden kann. Und ich bin, das ist für mich keine klare Sache, aber ich wüsste nicht viel, was dagegen spricht, wenn wir wirklich sowas wie einen Re-Identification-Ban, also ein Re-Identifizierungs-Ban, aber das gibt's ja in den UK, oder ist das diskutiert worden?
Das wurde diskutiert.
Ja. Also erklär nochmal ganz kurz konkret, was du meinst.
Wenn es darum ginge, dass quasi Firmen oder andere Daten zumindest von der Intention her mit den aktuellsten Technologien anonymisiert haben, bestmöglich, man kann es nicht perfekt machen, dass dann eine sozusagen De-Anonymisierung, dass man es dann wieder auf Individuen bezieht, dass das illegal ist. Das wäre quasi eine Einschränkung von Datennutzung in einer spezifischen Form. Und das würde aus meiner Sicht sehr, sehr viele Probleme mit Big Data lösen, also das, was unter Big Data läuft. Es hat Probleme, so ein rechtliches Konzept, aber ich würde das wirklich gerne näher diskutieren.
Also ich glaube, Anonymisierung ist erstmal kein einmaliger statischer Prozess, sondern was heute vielleicht wirksam anonymisiert ist, ist das in ein paar Jahren nicht mehr. Das muss man auf jeden Fall im Kopf haben. Das Zweite ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist schon spät.
Willst du reinspringen,
Friederike? Ja, spring mal rein.
Ich glaube, man sollte vielleicht Anonymisierung auch wie Sicherheit betrachten. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Trotzdem unternehmen wir Schritte, um Daten zu sichern. Also die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also es ist eher ein Spektrum als ein Ja-Nein. Und das ist das eine, was ich sagen wollte. Dann wollte ich aber nochmal zurück, weil Ingo, es fing ja an mit Eigentum. Und ich habe den Eindruck, dass es zumindest einen Teil der Leute gibt, die jetzt Dateneigentum fordern, sich eigentlich Datenschutz wünschen oder nicht richtig verstanden haben, was Datenschutz eigentlich tun kann. Die Hoffnungen sind ja oft eigentlich dieselben. Die Hoffnung ist, also wenn es jetzt nicht von der Autoindustrie kommt, sondern von Verbraucherschutzorganisationen, auch in Ländern, die keinen Datenschutz haben, so, ich möchte Kontrolle über meine Daten haben. Und ohne zu sehr über die Diskursebene zu reden, aber das ist ein toller Diskurs. Meine Daten gehören mir.
Klasse. Von der Zivilgesellschaft eben lange und von
Daten genau.
Ist dann eben lange so.
Meine Daten gehören mir, hört sich viel besser an als du hast Rechte auf deine personenbezogenen Daten. Da hört schon 90% nicht mehr zu. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das anerkennt. Trotzdem gibt es auch eine Reihe von mein Albtraum-Szenario ist, dass Privatsphäre zum Luxus wird. Dass nur Leute dann auch wirklich Rechte über ihre Daten haben in diesem Szenario des Eigentums, die es sich leisten können und jeder andere sofort auch sein Eigentum. So in dem Moment, in dem ich mein Eigentum abgebe, was passiert denn dann damit und wie wird das weiterhin geschützt?
Richtig problematisch ist halt auch, wenn es, und solche Vorschläge gibt es ja, dass der Einzelne monetär an der Wertschöpfung seiner Daten beteiligt wird. Und sobald man das macht, setzt man natürlich absolut falsche Anreize. Ja, dann ist, ich war jung und brauchte das Geld und habe jetzt meine ganzen Daten verkauft und dann gehören sie plötzlich nicht mehr. Und was ist, wenn die Daten, die ich vielleicht angegeben habe, nicht korrekt sind? Kann ich dann in Regress genommen werden oder ähnliches? Also das ganze Konstrukt ist da natürlich absolut unsinnig in meinen Augen.
Mhm. Und meine Cambridge Daten wurden für 6 Cent verkauft. Ja. Also damit wäre ich jetzt auch nicht reich geworden. Es geht eben darum, dass die Daten...
Der Wert der Daten nicht mehr kontextspezifisch ist.
Ja. Ich habe das Gefühl, auch wenn es, glaube ich, noch sehr viele Themen gäbe, über die wir hier diskutieren könnten und über die ich gerne mit euch sprechen würde. Wir haben die Stunde, glaube ich, gut voll. Das heißt, es gibt nicht mehr viel Raum. Ich möchte aber trotzdem zur Abschlussrunde eigentlich nochmal auf den politischen Kontext in Deutschland ankommen. Ja, wir haben jetzt diese Datenethikkommission, die soll ein Jahr tagen und danach soll sie der Bundesregierung Handlungsempfehlungen vorlegen. Wie soll es weitergehen? Es gibt eben die Hoffnung aus dem Kanzleramt, dass dieser ewige Konflikt zwischen dem wirtschaftlichen Potenzial und der wirtschaftlichen Nutzung, die doch jetzt endlich auch Deutschland mal stärker heben muss, was eben die Hoffnung ist von Angela Merkel und Co. Und aber eben auf der anderen Seite eben den Risiken, die damit verborgen sind, die wir heute eingangs diskutiert haben, dass das aufgelöst wird. Und das soll diese Datenethikkommission innerhalb eines Jahres irgendwie machen. Vielleicht nicht auflösen, aber zumindest pragmatische Vorschläge machen.
Naja, also ganz so breit ist der Auftrag ja eigentlich nicht. Wenn man sich die Leitfragen der Ministerien anschaut zu dieser Datenethikkommission, dann gibt es da eigentlich in erster Linie 2 große Themenblöcke. Der eine ist die Frage KI und ADM-Prozesse und der andere ist eben Rechte an Daten. Ja. Allerdings, wenn jetzt, und das liest man teilweise jetzt ja auch in der Presse, wenn hier jetzt angefangen werden soll, eine enorme Breite von Themen aufzumachen. Also und diese Fragen, die gestellt werden von den Ministerien, das sind durchaus Fragen, über die man diskutieren kann. Ja, gerade im Bereich KI und ADM gibt es durchaus viele ethische Fragen, die sinnvoll zu diskutieren sind. Aber wenn jetzt versucht wird, sozusagen hier die Datenschutzgrundverordnung aufzumachen, über Grundsätze des Datenschutzes diskutieren zu wollen und ähnliches, das wäre halt eben der absolut falsche Weg.
Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, war nicht von mir, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das hat Helge Braun, Kanzleramtschef, vorgestern Abend öffentlich hier in Berlin erzählt, dass das die Hoffnung ist, diesen Konflikt eben zu lösen.
Genau, das, was momentan, also es gab jetzt bei der Datenethikkommission bisher eine Sitzung und welche Themen da tatsächlich besprochen werden sollen und in welcher Art, ist noch absolut unklar. Ja, also wie gesagt, es gibt den Auftrag, den Arbeitsauftrag vom Verbraucherschutzministerium und vom Innenministerium, der sich auf diese Themen konzentriert. Und es ist jetzt eben die Frage der unabhängigen Datenethikkommission, ob sie das aufnimmt, ob sie es weitermacht oder wie auch immer. Und ich glaube, auf diese Themen begrenzt gibt es durchaus gute Sachen, die man diskutieren kann. Da gibt es offene Fragen. Aber die Datenethikkommission sollte nicht dazu genutzt werden, jetzt irgendwie beispielsweise die große Datenschutzdiskussion wieder aufzumachen.
Ist Datenschutz überflüssig?
Genau. Also das wäre halt
nicht der richtige Ort. Wie können wir an die wirtschaftlichen Potenziale kommen? Okay, dann stelle ich meine Abschlussfrage für die Abschlussrunde anders. Ich hatte es mir so schön vorgenommen, das an diese Datenethikkommission zu binden. Dann mache ich es anders. Wir sitzen hier zusammen und versuchen aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive über das Thema nachzudenken. Was wünscht ihr euch? Was sind die nächsten Schritte, wo ihr sagt, okay, da müssen wir jetzt konkret ran? Jeder darf 3 sagen. Und Wolfi darf anfangen.
Datenschutzgrundverordnung durchsetzen und E-Privacy gut machen ist sowieso mal klar. Ne? Dann Datenmonopole zerschlagen oder eindämmen. Und als drittes, wir haben das jetzt nur ganz kurz gestreift, wo wir dann nicht weiter diskutiert haben. Ich halte das, also einerseits, ich bin relativ radikal in dem, dass ich finde, dass Firmen Daten unglaublich missbrauchen, kommerziell, dass da ein Wildwest entstanden ist, das gesamtgesellschaftlich gefährlich ist für die Grundrechte, für Gerechtigkeit, für vieles andere. Ich will, dass das eingedämmt wird, aber ich will gleichzeitig auch, dass Daten auch Daten, die quasi personenbezogene Daten irgendwann mal die Basis waren, dass wir die für das gesellschaftliche Gemeinwohl auch verwenden können. Und das ist für mich im Endeffekt eine genauso wesentliche Frage, die aber sehr schwer zu diskutieren ist, weil dann normalerweise immer die Industrielobbys herkommen, sofort draufspringen und sofort leuchtende Augen bekommen, wie können wir nicht alle möglichen Gesetze aufweichen und dabei sagen, wir machen ja nur für das gesellschaftliche Gesamtwohl. Aber ich glaube trotzdem, das ist auch eine wichtige Frage.
Also im Sinne der Hackerethik, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen, ja? Oder geht es in die Richtung?
Natürlich geht es in die Richtung, ja.
Ich würde doch mal den Punkt aufgreifen, wo ich vorhin den Faden verloren habe, nämlich, jetzt weiß ich es wieder, Forschung in Anonymisierungstechniken fördern und verstärken. Weil ich glaube, da ist viel Musik drin und ich glaube, da gibt es auch neue Entwicklungen. Es gibt verschiedene Startups, die daran forschen. Apple arbeitet inzwischen auch oder versucht mit Anonymisierung zu arbeiten. Und ich glaube, da müssen wir einfach Forschung intensivieren. Der zweite Punkt aus unserer Diskussion raus ist eben die Datenschutzaufsichtsbehörden stärken, ein ganz konkreter Punkt, was getan werden muss in meinen Augen. Und drittens, ich habe es gerade schon angedeutet, ich finde die Diskussion, wie wir mit automatisierten oder algorithmischen Entscheidungsfindungen und KI umgehen, dass da durchaus viele Fragen noch abseits des Datenschutzes sind, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden müssen. Mhm.
Es ist natürlich schwierig, jetzt da noch was hinzuzufügen.
Nein.
ja, ich sehe das alles, ja, das wären die Dinge, die ich auch gesagt hätte. Ich, vielleicht noch, genau, es ist wichtig im Bereich KI, wenn man dann, manchmal ist der Datenschutz dann der Hammer und man sieht immer Nägel. Das ist nicht, das wird nicht alle Probleme, das kann nicht alle Probleme und Herausforderungen im Bereich KI lösen. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ich finde Wettbewerb spannend und auch finde, wir sollten mehr bei Amazon reden, als wir das tun, zum Beispiel in diesem Kontext oder auch über chinesische Firmen. Der zweite Punkt ist die, wenn wir wirklich die Datenschutzgrundverordnung nutzen wollen, um den Überwachungskapitalismus in dem Fundament zumindest ein bisschen wach zu rütteln oder in Frage zu stellen, das ist nicht einfach, das wird Jahre dauern und das ist der Kampf liegt noch vor uns. Wir haben jetzt die Werkzeuge, aber wir müssen sie überhaupt noch nutzen. Also es ist kein kleiner Punkt. Und der letzte vielleicht noch, ich würde mir wünschen, dass der Fokus mehr auf wirklich denjenigen liegt, die am schwächsten sind und am allermeisten betroffen sind. Dass wir nicht nur über diese Themen im Allgemeinen, über Daten reden, das ist so abstrakt, sondern auch als Zivilgesellschaft uns ganz gezielt anschauen, wo werden denn neue Verfahren, neue Techniken, Daten genutzt, auf Arten und Weisen, die besonders gegen diejenigen genutzt werden, die sowieso schon marginalisiert sind. Weil ich finde, das ist das Wichtigste.
Ich möchte mich bei euch bedanken. Ich möchte euch gratulieren dazu, dass wir über eine Stunde über Datenkapitalismus und Regulierung gesprochen haben, ohne einmal das Social Credit System aus China
zu
diskutieren.
Ich war fast
dort. Oh, da kann man so schöne, interessante Sachen sagen.
Ich war fast dort mit meinen Fitness-Trackern. Da wollte ich eigentlich darauf hinaus.
Aber ohne es als Metapher oder Beispiel zu benutzen. Ich fand das sehr informativ. Wir werden hoffentlich euch auf der Konferenz in einem Jahr wieder hier sehen und euch lauschen können. Vielleicht kommen wir dann wieder zusammen oder in anderen Kontexten, um diese Diskussion fortzusetzen. Ja, was bleibt, ist vielleicht der Impuls eben an diejenigen, die in der Zivilgesellschaft oder sich zur digitalen Zivilgesellschaft zugehörig fühlen, sich dieser hier diskutierten Fragen und Lösungsvorschläge anzunehmen, weil ich durchaus das Gefühl habe, dass es da durchaus noch eine Leerstelle gibt. Also den groben Diskurs, um meine Daten gehören mir zu verlassen und tatsächlich auf die Idee dahin zu kommen, Regulierungsvorschläge zu machen, vorzuschlagen, wie es besser laufen könnte oder wie es besser laufen müsste. Da könnten wir noch ein paar Schritte machen, glaube ich. Und ich hoffe, dieser Podcast kann ein guter Ansatz sein. Ich danke euch.
Dankeschön.
Danke.